Frage Nummer 1. Auch wenn es keine hochtheologische Frage ist, würde mich mal interessieren, wie deine drei Töchter heißen. Bevor ich die Frage, ich beantworte sie, aber bevor ich das mache, möchte ich sagen, also ich weiß ja nicht, ob das hier ein männliches oder weibliches Wesen geschrieben hat. Also nehmen wir mal an, es war ein männliches Wesen, dann möchte ich dir mitteilen, meine drei Töchter, die sind also alle schon verheiratet und vergeben. Und die sind inzwischen auch alle drei Großmütter. Also, dass du dir keine falschen Hoffnungen machst. Und die heißen also Peter, Paul und Mary, also Constantia, Miriam und Deborah. So, jetzt kommen wir mal zu ernsthaften Fragen. Kann man Ihrer Meinung nach die Schöpfung mit Darwins Theorie über Mutation und Selektion in Einklang bringen? Und da sage ich nein. Denn Jesus, der nach dem Kolosserbrief ja die Welt geschaffen hat, der hat sich immer für die Schwachen eingesetzt und nicht für die Selektion von Starken. Siehe unsere Jahreslosung. Meine Kraft, sagt Jesus, ist in den Schwachen mächtig. Also Jesus war kein Darwinist. Was ist, wenn ich den Drang dazu habe, zum Kreuz zu gehen, mich aber nicht traue? Also erstens mal musst du ja nicht zu dem Kreuz gehen. Ich habe ja gestern noch drei andere Möglichkeiten genannt, wie du auch dich an Christus wenden kannst. Und zweitens, wenn es nun schon mal so ist, dass du dich nicht traust, dann musst du dich mal fragen, warum du dich nicht traust. Schämst du dich vor anderen Leuten oder stört dich das, dass hier nur viele zugucken, wenn du nach vorne kommst? Und denkst du darüber nach, was die anderen über dich dann denken würden oder so? Also solange dir die Meinung der anderen, die hier hinten sitzen, wichtiger ist als die Meinung Gottes über dich, da kannst du nicht glauben. Und erst wenn du kapierst, dass die anderen nicht so wichtig sind wie die Meinung, die Gott über dich hat, dann kannst du dich ohne Hemmung öffentlich zu Jesus bekennen. Was ist, wenn ich jetzt noch nichts von Jesus spüre? Also ich habe in der ganzen Woche noch nicht ein einziges Mal gesagt, dass du Jesus oder irgendwas von Jesus spüren müsstest. Da steht doch gar nicht darüber in der Bibel. Du sollst an Jesus glauben und glauben und was spüren, das sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Was du spürst, ist da vollkommen egal. Und du sollst deine Beziehung zu Jesus auch nicht auf irgendwelchen Gefühlen aufbauen, sondern du sollst glauben, gehorchen und handeln. Soweit die Fragen und nun habe ich noch eine Bitte an euch. Die Sächsische Kirchenleitung, die hat einen Beschluss gefasst, dass das Pfarrhaus für homosexuelle Paare, Partnerschaften geöffnet werden kann. Und darüber muss demnächst unsere Sächsische Landessynode abstimmen. Und daraufhin hat sich nun eine sogenannte Sächsische Bekenntnisinitiative gegründet, die der Meinung ist, dass der Beschluss der Landeskirche dem Bekenntnis und auch der Bibel widerspricht. Und die Bekenntnisinitiative, die erwartet nun von der Synode, dass sie diesen Beschluss der Kirchenleitung ablehnt. Und dazu werden Unterschriften gesammelt. Wir haben schon über 1000 zusammengekriegt. Und wer von Ihnen möchte, dass keine homosexuellen Paare im Pfarrhaus leben dürfen, den bitten wir, also wir, das heißt, das ist der Pfarrer dieser Gemeinde und das Evangelisationsteam, den bitten wir, die Listen, die da hinten ausliegen, mit zu unterschreiben. Natürlich, wer schon unterschrieben hat, soll das nicht ein zweites Mal tun. Das geht hier gar nicht so um die Frage der Homosexualität, sondern es geht um etwas viel Wichtigeres. Es geht um die Gültigkeit von Gottes Wort. Es geht um die Frage, ob Gottes Wort noch gilt in unserer Kirche oder nicht mehr. Und wir sind der Meinung, dass wir dem Zeitgeist widersprechen müssen und allein dem Wort Gottes gehorsam sein müssen. Und zwar ganz, gern und gleich. Liebe Freunde, wenn mein 4-jähriger Enkel zu mir gesagt hat, Opa im Garten, da liegt eine dünne Schlange, da war das harmlos, der meinte ja weiter nichts als ein Regenwurm. Wenn meine Mutter uns erzählte, wie sie von einer richtigen Schlange angefallen wurde, da waren wir atemlos. Ihr müsst wissen, meine Eltern, die waren Missionare in Indien, und in Indien, da sind die Schlangen zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. Wenn du die Bibel liest, da findest du auch eine ganze Menge Schlangengeschichten. Das geht ja schon am Anfang los bei Adam und Eva. Ich erzähle euch heute die seltsamste Schlangengeschichte, die in der Bibel steht. Viertes Buch Mose, Kapitel 21. Da lesen wir, das Volk Israel war aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen, zog durch die Wüste, am Tage war es heiß und in der Nacht war es kalt. Und jeden Tag gab es dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln, dienstags Wachteln mit Manna, mittwochs wieder Manna mit Wachteln und so weiter und so fort. Das ist so, wie wenn du jeden Tag Brathähnchen mit Brötchen essen müsstest. Das geht vielleicht 3 Tage lang gut. Ab dem 4. Tag kannst du die Viecher nicht mehr ersehen. Und während du an der knusprigen Haut deines Gummiadlers arbeitest, fängst du an zu träumen. Und vor deinem inneren Auge, da entsteht das Bild einer ganz gewöhnlichen, schlanken Bockwurst. Und du hast nur noch einen Wunsch, endlich mal wieder so eine ganz normale Bockwurst essen zu dürfen. Hitze, Kälte, Hunger und Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren, das alles haben die Israeliten noch ausgehalten. Aber als sie an das Umleitungsschild kamen, da war der Ofen aus. Ihr wisst ja, wie das ist. Jeder Mensch ist unglaublich belastbar, aber wenn er an einen bestimmten Punkt kommt, da gehen einfach die Kräfte zu Ende. Da bricht er zusammen. Und dieser Punkt war für das Volk Israel das Umleitungsschild. Als sie da ankamen, da brach die Revolution aus. Und das kam so. Die Israeliten, die wollten nach Kanaan. Und um dahin zu kommen, mussten die durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Und die wiederum, die weigerten sich, eine Durchreisegenehmigung zu erteilen. Die stellten einfach kein Transitvisum aus, sondern die stellten ein großes Schild auf, mit einem Hinweis auf die Wüste, großer Pfeil, Umleitungsschild, Länge der Umleitung ungefähr 150 Kilometer. Da kommt natürlich Freude auf. Ich meine, das ist ja so, wie wenn du irgendwo hin unterwegs bist und dann kommt ein Umleitungsschild, was dich wieder so eine halbe Stunde kostet. 4. Mose 21, Vers 4. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, da gehst du in deine Gemeinde und der Glaube an Gott fällt dir relativ leicht. Sobald es beschwerlich wird, fällt dir auch das Vertrauen zu Gott schwer. Wenn es bei dir im Leben nicht so läuft, wie du willst, also wenn du an dein Umleitungsschild kommst, da fängst du an zu maulen und das Erste, was du brauchst, ist natürlich den Sündenbock, den Schuld, das ist ja klar, das sind immer die anderen. Dass du selber vielleicht auf den falschen Weg geraten sein könntest, also auf die Idee kommst du ja zuallerletzt. Nee, du bist okay und die den Mist gebaut haben, das sind die anderen, das sind die oben, das ist der da oben, das ist Gott, der hätte gefälligst besser aufpassen müssen, damit dein Leben problemlos verläuft. Und dann kommt, wenn eben was passiert ist, was du vorher nicht berechnet hast und nicht gewollt hast, dann kommt die Frage, wie konnte Gott das zulassen? Das ist zwar heute nicht unser Thema, aber ich will mal wenigstens ein paar Gedanken dazu sagen. Gott hat den Menschen bestimmte Ordnungen gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und da hat er gesagt, wenn ihr euch danach richtet, dann klappt's und wenn nicht, dann kracht's. So, jetzt stellt euch mal vor, da fährt einer bei Rot über die Kreuzung, die Folge, es kracht, der Fahrer steigt aus, wirft einen verzweifelten Blick auf seine verbeulte Karosse und wirft dem dabeistehenden Verkehrspolizisten vor, wie konnten Sie das zulassen? Na, wie finde ich denn sowas? Nicht der Verkehrspolizist, sondern der Fahrer ist schuld. Und wenn der Mensch das Gebot Gottes mit Absicht übertritt und dann reinfliegt, dann ist die Frage, warum hat Gott das zugelassen, unfair, unlogisch und manchmal sogar unverschämt. Jedes Mal, wenn irgendwie zum Beispiel ein Verkehrsunfall passiert, da heißt es doch sofort, ja, wie konnte Gott das zulassen? Wo ist Gott gewesen? Ja, der war ja schon vorher da. Wie machst du das, wenn du Auto fährst? Reinsteigen, Schlüssel, Gas geben, losfahren. Ja. Man kann es aber auch anders machen. Nämlich, dass du, wenn du reingestiegen bist ins Auto, erstmal Gott darum bittest, dass er deine Reise begleitet und dass er deinen Schutzengel mit dir mitfahren lässt und dass du gesund an dein Ziel ankommst. Weißt du, bei Unfallwagen hat vorher kein Gebet stattgefunden. Und der Fahrer hat gar nicht gewollt, dass Gott mitfährt oder Schutzengel. Aber wenn da was passiert, da heißt es, wo ist Gott gewesen? Und wenn du schon dauernd so fragst, wie konnte Gott das zulassen? Dann musst du auch einmal fragen, wie konnte Gott zulassen, dass du ein Leben lang bei Rot über die Kreuzung kachelst, also die Gebote übertrittst, ohne dass Gott dich bestraft hat, du bist feist, fett, gesund, lebst dahin und Gott hat dir bisher noch nichts Böses getan, obwohl du dauernd gegen ihn Böses tust. Was heißt überhaupt Gott? Wie konnte der das zulassen? Wir haben doch schon längst Gott die Zulassung entzogen, in unser Leben reinzureden. Ich erinnere noch einmal, was ich über die Verfassung von Europa gesagt habe. Da haben die Völker Europas beschlossen, wir wollen nicht, dass der Name Gottes in unserer Verfassung vorkommt. Das heißt, wir Europäer dulden es nicht, dass Gott in unser Leben reinredet. Und so denken doch die meisten Menschen, die das doch weit von sich weisen, dass Gott irgendwas in unser Geschlechtsleben reinredet oder so. Das ist doch meine Angelegenheit, mit wem ich schlafe. Dann lassen wir doch von Gott nichts sagen. Wir haben ihm doch längst die Zulassung entzogen, in unserem Leben mitzureden. Und deswegen ist das in den meisten Fällen ziemlich heuchlerisch. Wenn immer dann, wenn irgendwas passiert, sofort gefragt wird, wo war Gott? Gott, warum? Das war die Frage hier der Israeliten. Als sie an das Umleitungsschild kamen, also als ihr Weg mal anders verlief, als sie sich das gedacht hatten. Gott, warum? Die Frage ist natürlich verständlich. Es gibt ja auch Fälle, wo sie berechtigt ist. Ich glaube sogar, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann im Leben mal die Frage auch stellt. Selbst Jesus hat die Frage gestellt. Also am Kreuz hing. Da hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nur ein grundsätzlicher Unterschied, ob du diese Frage als ein gläubiger Mensch stellst, so wie Jesus, oder als ein Ungläubiger. Ich meine, für die unter euch, die gar nicht an Gott glauben, da ist ja die Frage, Gott, warum hast du das zugelassen, ist ja eine Gedankenspielerei. Denn ihr glaubt ja gar nicht, dass es Gott gibt. Für einen Christen ist das eine ganz anderes, kriegt das ein ganz anderes Gewicht. Was Zweifel ist an Gott und seiner Güte, das wissen überhaupt nur die Christen. Wenn du dein Leben in die Hände von Gott gelegt hast und alles von ihm erwartest, und dann passieren dir im Leben Dinge, die du einfach nicht verkraften kannst, die du nicht verstehst, die für dich schrecklich sind. Naja, dann stellst du natürlich die Frage, warum? Wie konnte Gott das zulassen? Ich kenne die Frage auch aus meinem Leben. Ich hatte mal eine Bekannte mit Wolfgang zusammen, war eine junge Frau, Mutter von 3 Kindern, und die bekam eines Tages Krebs. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, was da in einer Familie los ist, wenn die Mutter Krebs kriegt. Viele Menschen haben für die gebetet. Ich bin oft mit Wolfgang nachts um 11, wenn wir vom Dienst nach Hause kamen, nochmal ins Auto, sind wir losgefahren auf das Dorf, um für die Frau zu beten und ihr die Hände aufzulegen, wie uns das als Knechten Gottes ja befohlen ist. Die Dorothea wurde immer weniger. Ich kam mal zu der hin, da lag die bloß noch auf so einer Liege da. Und da guckt die mir ins Gesicht und sagt, Theo, wenn ich gestorben bin, beerdigst du mich dann? Also sowas hatte mich noch nie ein Freund von mir gefragt. Na, und ein paar Wochen nur, dann war es soweit. Da lag sie aufgebahrt im Sarg, neben mir, stand ich da daneben. So. Und jetzt konnte ich allen denen, die da in dem Raum mitsaßen in der Halle, vom Gesicht ablesen. Die haben alle eine Frage gehabt. Nämlich, Pfarrer, erklär uns mal, warum Gott das zulässt, dass die Dorothea, eine junge Mutter von 3 Kindern, nur jetzt Krebs hatte und sterben musste. Und ich habe das nicht beantworten können. Ich meine, wenn du dann nicht weißt in so einer Situation, dass Gott dein Vater ist, der dir ja nichts Böses tun will. Wenn du das dann nicht weißt, dann bist du verloren. Ich habe auf diese Frage, warum hat Gott sie jetzt abberufen, habe ich auch nicht viel antworten können. Ich habe nur gesagt, Gott macht keine Fehler. In der Bibel steht, dass Gott denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch die Dorothea war ein Mensch, der Gott geliebt hat. Ich weiß nur, diese Frage ist ja ein grundsätzlicher Misstrauensantrag. Da steckt doch die Meinung dahinter, Gott hat nicht richtig aufgepasst. Dem sind die Zügel entglitten, der packt's nicht, der beherrscht das alles nicht mehr, der ist unfähig, Gott macht Fehler. Das ist ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, sondern auch an seiner Güte, an seiner Führung, an seinen Verheißungen. Die Israeliten hatten von Gott die Verheißung bekommen, dass er sie nach Kanaan bringen würde. Und die Israeliten glaubten nicht mehr, dass Gott das fertig bringen würde. Und das war ihre Schuld. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. So, Misstrauen, Unglaube, Ungehorsam, mangelndes Vertrauen. Und aus diesem Misstrauen, da kommt dann dieses miesmacherische Gemaule. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Statt froh zu sein, dass sie überhaupt noch was zu essen haben, da haben die noch die große Klappe. Die haben überhaupt keinen Durchblick mehr, wie das eigentlich passiert war. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit. Hatten sie vergessen. Gott hatte sie durch das Rote Meer durchgeführt. Hatten sie vergessen. Gott hatte ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu führen. Hatten sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern 40 Jahre in der Wüste rumirren mussten und dass das alles ihre eigene Schuld war, hatten sie auch vergessen. Alles vergessen, aber am Essen mäkeln. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Weißt du kannst gegen Gott eine ganze Weile meckern. Das ist ja gewöhnt, von Adam und Eva an. Und Gott ist hart im Nehmen. Du kannst jeden Morgen dich vor den Spiegel stellen und darüber beschweren dich, dass du dir so eine Traumfigur wie die Heidi Klum gekriegt hast. Das haut den Chef des Universums nicht gleich von seinem Thron, wenn klein Erna irgendwas an seiner Weltregierung auszusetzen hat. Du kannst lange gegen Gott rummosern. Du musst nur damit rechnen, dass vielleicht einmal Gott auch reagiert. Hier in diesem Falle ist es so, da sieht die Reaktion Gottes so aus, da sandte Gott feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viele aus Israel starben. Das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art, wie Gott sich hier seinem widerspruchsvollen Volk in Erinnerung bringt. Das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott, der doch schließlich dazu da ist, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht, um die Leute mit feurigen und fliegenden Schlangen zu piesacken. Aber ich rede hier ja nicht vom lieben Gott. Ich weiß überhaupt nicht, wer diesen Popanz eigentlich erfunden hat. In der Bibel steht von dem lieben Gott gar nichts. Sondern ich rede hier von dem Gott der Bibel, und die sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und die sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, sein Zorn über die Sünde, sein gerechtes Gerichtsurteil, das haben die Menschen noch nie hören wollen. Aber die Bibel sagt ja nicht nur, dass Gott den Sünder liebt, sondern auch, dass er die Sünde hasst. Und die Bibel spricht ja nicht nur von der Liebe Gottes, sondern auch von seinem Zorn über die Sünde. Und sie spricht nicht nur über die Sünde und ihre Folgen. Unsere Schlangengeschichte ist eine einzige Auslegung des Bibelwortes. Die Folge der Sünde ist der Tod. Sünde ist doch kein Diskussionsgegenstand, sondern das ist ein tödliches Gift. Hast du schon mal Kohlenmonoxid gerochen? Kohlenmonoxid ist ein Gas, Das ist garantiert geruchlos, aber garantiert tödlich, wenn du es in deine Lungen reinlässt. Und so ist das mit dem Zeug, was die Bibel Sünde nennt. Wenn du die in dein Leben reinlässt, dann merkst du das meistens am Anfang gar nicht, wie gefährlich das ist. Aber die Sünde vergiftet dein Leben. Erst gehst du dran kaputt und am Schluss gehst du dafür in die Hölle. Und du sagst nicht, also nur mal langsam hier, also von wegen, ja, das darf man ja nur alles nicht so wörtlich nehmen mit der Hölle und so. Der liebe Gott wird das schon nicht so verbissen sehen. Also den Israeliten, die von der Sünde, von der Schlange gebissen worden waren, war dieses lahme Geschwätz vom lieben Gott, der alle fünf gerade sein lässt und nicht so genau Bescheid weiß, das war der gründlich vergangen. Die vergingen vor Angst. Überall im Lager waren sterbende, tote Menschen. Und in ihrer Angst rannten die zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, weil wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Mit anderen Worten, es bricht in dem Lager eine Bekehrungswelle aus. Menschen kehren um zu Gott. Und das ist es, was Gott will. Was er erreichen will durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und das ist es, was er heute bei dir erreichen will. Er will dich erreichen, deine Seele, dein Herz, dass du vom falschen Wege zurückkommst. Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde ihnen den Tod brachte, und als sie sich bekehrten und um Vergebung baten, da sagte Gott zu Mose, mach dir eine Schlange aus Metall und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Also jetzt wird es ja nur verrückt. Ich meine, dass Gott feurige Schlangen schickt, um sein müdes Volk munter zu machen, das ist ja schon eigenartig genug. Aber dass eine Schlange auf der Stange hängt, um Menschen heil zu machen, das klingt ja geradezu unsinnig. Und ich stelle mir vor, dass die Menschen das damals genauso empfunden haben. Viele sahen überhaupt nicht erst hin oder rannten zu Mose hin und sagten, erklär uns mal, was das alles bedeuten soll, das ist doch Schwachsinn, was du uns hier erzählst. Einfach bloß hinsehen und wupp, da sind unsere Wunden weg, also das gibt's doch überhaupt nicht. Du spinnst wohl so, was ist doch Dummfang. Uns kann kein Arzt mehr helfen, da hilft uns deine komische Schlange aus Metall auch nicht mehr. An sowas zu glauben, ist doch lächerlich. Und sie gingen lieber zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick auf die Schlange zu werfen. Andere, die argumentierten, sagten, ja, wenn die aus Gold wäre oder irgendwas Kostbares oder einfaches Metall, was sollten das nützen? Das ist doch alles Quatsch. An sowas glauben ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Andere sagten, das klingt zwar primitiv, ja, aber vielleicht hilft es tatsächlich, wenn ich mal nach der Schlange sehe. Ich meine, muss ja nicht gleich sein. Morgen ist ja auch noch ein Tag, im Moment geht es mir ja schon ganz gut. Und wenn es mir morgen schlechter gehen sollte, dann kann ich ja morgen bei der Schlange mal vorbeigucken. Und noch während sie so redeten, tat das Gift in ihnen seine tödliche Wirkung. Und es war zu spät, nach der rettenden Schlange zu gucken. Sie gingen zugrunde, weil sie den entscheidenden, im wahrsten Sinne des Wortes, den entscheidenden Augenblick verpasst haben. Es gibt Momente in der Geschichte zwischen Gott und Mensch, die sind einmalig, die kommen nicht so wieder. Es gibt auch einen zu spät. Andere, die lachen da und beschäftigen sich nur mit ihrer eigenen Wunde, immer die Füße oder die Hände oder wo es weh tat. Die sahen immer nur auf sich und nie auf die rettende Schlange. Und sie gingen zugrunde. Und dann waren welche im Lager, die machten genau das, was Gott sagte. Auch wenn es primitiv klang. Die glaubten, was Gott sagte, auch wenn das unmöglich klang. Die nahmen ihn beim Wort, auch wenn es verrückt klang. Die nahmen es wirklich einfach so. Die sahen die Schlange an und die wurden gerettet. So steht das hier in der Bibel. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige unter euch, Die sagen, also das ist ja nur Blödsinn. Also bisher hat der Theo ganz nette Geschichten erzählt, aber heute geht er wirklich zu weit. Muss er irgendwie in der großmütterlichen Stunde bei sich zu Hause, kann er das ja erzählen. Wir sind zwar hier in Pobershaude, nicht gerade der Nabel der Welt, aber verblödet sind wir hier auch nicht. Also das sind doch Märchen für bekloppte Höhlengeister. Sowas kann man doch als vernünftiger Mensch gar nicht mehr für voll nehmen. Ja, warum eigentlich nicht? Also Jesus, der ja auch ein ganz vernünftiger Mensch gewesen ist, der hat diese Geschichte aus dem Alten Testament sehr ernst genommen. Der hat die blutig ernst genommen. Der hat die auf sich selber bezogen. Und hat gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit Menschensohn meint Jesus sich selber. Und mit erhöht werden meint er, dass er an ein Kreuz gehängt werden muss. Und warum er gekreuzigt werden musste. Warum Gott sich nichts anderes ausgedacht hat zur Rettung der Welt. Das hat Jesus nicht erklärt. Es muss so sein, weil es Gott so beschlossen hat. Basta! Und das Beste ist immer, dem Wort der Bibel einfach so zu glauben, wie es da steht. Denn das Einzige, was Gott von dir verlangt, das ist ja, dass du an ihn glaubst, dass du ihn ansiehst, als deinen Retter ansiehst. Also, sieh ihn dir an, stell dir ihn vor, wie er am Kreuz hängt, mit ausgebreiteten Armen, über sich die Sonne, unter sich die spottenden Menschen, stundenlang. Von Gott verlassen, von den Menschen verspottet. Und wie er die Lippen bewegt und noch am Ende seines Lebens sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Leute, wir alle sind ohne Jesus verloren. Und wir alle sind von der gleichen Schlange gebissen. Und von der gleichen Sünde infiziert und durch den gleichen Tod bedroht. Wir alle haben aber auch die gleiche Chance. Nämlich, dass alle, die an Jesus glauben, wie er das gesagt hat, das ewige Leben haben. Jesus möchte, dass du lebst. Verstehst du das? Dass dein Leben gelingt. Kam ein junges Mädchen zu mir hinterher noch so im Arm, sagt, ja, ich tät mich ja schon bekehren, aber ich bin ja noch so jung. Ich möchte ja erst noch was vom Leben haben. Die hatte gedacht, wenn sie sich Christus anschließt und bekehrt, da ist der Spaß am Leben vorbei. Es ist genau umgedreht. Jesus sagt doch von sich, ich bin das Leben. Und ich bin gekommen, dass ihr ein Leben habt, das euch rundum gefällt. So ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass er dir alle deine Probleme abnimmt. So hatten sich das die Israeliten ja am Anfang gedacht, als die von den Schlangen fertig gemacht wurden. Da kamen die angesaust, hier im Vers 7, sagen, bittet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. Na, so hätten wir es ja gerne, dass Gott uns die Probleme unsere Probleme einfach so aus dem Weg räumt. Wie in dem Kindergebet. Lieber Gott, mach doch bitte, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Oder wie das Morgengebet des alten Hektikers. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Gott räumt dir die Schlangen und die Schwierigkeiten nicht einfach aus dem Wege. Der gibt dir keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Der gibt dir Jesus. Und der gibt dir die Kraft, dein Leben zu gestalten und deine Probleme anzupacken. Und der vergibt dir, was du falsch gemacht hast, wenn du es bereust. Und das Einzige, was du zu tun brauchst, das ist nur zu glauben. Glaube an das, was am Kreuz geschehen ist, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Das heißt, deine Erlösung und die Erlösung der Menschheit ist vollbracht. Du brauchst nicht auf irgendwelche guten Taten und Werke zu bauen oder dich auf ein Fegefeuer zu verlassen oder irgendwelche Ablass zu bezahlen, wie die römischen Katholiken sich das so ausdenken. Du brauchst nur das eine zu glauben. Es ist vollbracht. Du kannst zu deiner Erlösung und du brauchst zu deiner Erlösung nichts beizutragen. Und jetzt kommt das übliche Gegenargument, da heißt es, na wieso soll ich an einen glauben, der ungefähr vor 2000 Jahren da hinten in Israel an einem Kreuz gestorben ist. Wieso kann der mir meine Sünden vergeben, die ich jetzt begangen habe? Zum Beispiel der Anselm Grün, den viele als großen gläubigen Kirchenvater feiern, der sagt, in manchen Köpfen, da schwirrt immer noch die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Der Anselm Grün ist ein Irrlehrer, der die Rolle des Kreuzes einfach annullieren will. Der sozusagen sagt, der Glaube an den Gekreuzigten ist Unsinn. Ich muss euch mal an dieser Stelle was erzählen vom alten Kaiser Napoleon. Der Napoleon, dem wurde mal gesagt, man könnte mit der Kraft der Dampfmaschine mächtige Kriegsschiffe antreiben. Und weil der Napoleon ständig Krieg führte und die ganze Welt erobern wollte, da erklärte man ihm, die Dampfmaschine könnte ihn seinem Eroberungsziel näher bringen. Und als seine Offiziere und die Leute ihm das so unterbreiten, den Vorschlag, da guckt der Napoleon zum Salonfenster raus und da sieht er draußen einen vorbeigehen, der eine Zigarre raucht. Und da hat Napoleon spöttisch gefragt, was, das bisschen Dampf, das soll ein Kriegsschiff antreiben? Das ist ja primitiv, sowas zu glauben. Und damit war für ihn der Vorschlag erledigt. Der hielt sich für den Größten, merkte aber nicht, dass er zu blöd war, wenigstens Qualm von Dampf zu unterscheiden. Aber weil er stolz und mächtig war, da verhinderte sein Stolz und seine Macht in Verbindung mit seiner Dummheit, dass die Erkenntnis von der Dampfmaschine in das damalige französische Heerwesen eingeführt wurde. Und dieser Fehler, der hat unter anderem sein späteres politisches Schicksal mitentschieden. Leute, genau das ist unsere Situation. Da bietet Gott uns als Rettungsmittel den Gekreuzigten an. Und wir lehnen ihn ab, weil uns das, der Glaube an sowas zu primitiv vorkommt. Dabei entscheidet sich unser Schicksal genau daran, was wir von Jesus, dem Gekreuzigten, halten. Ob wir in ihm die Kraft Gottes erkennen, die unser Leben verwandeln kann, oder ob wir ihn verkennen, weil er am Kreuz so einen schäbischen Eindruck macht. Denn als Jesus am Kreuz hing, da hing der ja nicht zwischen zwei feierlichen Altarkerzen. Der hing zwischen zwei fiesen Anarchisten, hat nach Schweiß gestunken, nach Gott geschrien. Das war kein angenehmer Anblick. Im Gegenteil, das Sterben von Jesus, das war die größte Blamage, die sich Gott überhaupt jemals geleistet hat. Manche von euch, die denken vielleicht oder sagen es sogar, das ist ja auch eine Blamage für euch hier, wenn sich da niemand auf eure Seite stellen will. Ein kleines Mädchen ist gestern gekommen, ansonsten hat kein Mensch von Bobershau Lust, bei euch mitzumachen. Ja, das ist eine Blamage. Nicht für uns Dreie. Wir sind Knechte Gottes. Wir richten nur die Botschaft aus. Wir überbringen euch ja nur die Einladung. Nee, das ist eine Blamage Gottes. Der war aber schon immer bereit, sich im wahrsten Sinn des Wortes bis auf die Knochen zu blamieren. Denn näher als durch das Sterben kann uns ja kein Mensch kommen. Der Mann, der blutig am Kreuz hängt, ist die Lösung, ist die Erlösung für die Welt. Ob das nun primitiv ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Dieser Mann ist Gottes letztes Wort. Der ist Gottes letztes Angebot. Dieser Mann ist Gottes Weisheit letzter Schluss. Etwas anderes hat sich der große Gott, der das Universum geschaffen hat, zur Erlösung der Menschen nicht ausgedacht, als seinen Sohn ans Kreuz zu hängen. Und da stellst du dich hin, mit deinem Stolz und mit deiner Beschränktheit, und hast die Frechheit, Gottes Weisheit als Unsinn abzustempeln. Wir halten unsere Dummheit für der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit und seine Lösung für Dummheit. Das hat schon der Apostel Paulus genauso aufgeschrieben. Steht doch in der Bibel. Da steht im Korintherbrief, es kann gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Und bei dieser gegensätzlichen Beurteilung, primitiver Unsinn und Gottes Kraft, ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Der Peter Maffay zum Beispiel, der sagt, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt und weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein soll. Der hat also überhaupt nicht begriffen, worum es bei Jesus geht. Und Bob Dylan, der größte Liedermacher unserer Zeit, der singt, nachdem er sich bekehrt hat, in einem seiner Lieder, da ist ein Mann am Kreuz und er ist für dich gekreuzigt, glaube an seine Kraft, sie reicht aus, um bestehen zu können. Und zwischen diesen beiden Extremen, da gibt es die Menschen, die sagen, ja, ist ja vielleicht alles schön und gut, aber das trifft auf mich gar nicht mehr zu. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Ich habe viel zu viel im Leben verbockt. Meine Schuld ist zu groß. Ich kann mich vor Gott überhaupt nicht mehr blicken lassen. Ich habe zu viel falsch gemacht. Mensch, was hat denn das damit zu tun, ob du viel oder wenig falsch gemacht hast? Jesus ist für alle Sünden gestorben. Wenn er um Vergebung für seine eigenen Mörder am Kreuz gebeten hat, da vergibt er auch dir, selbst wenn du so einen Mord wie eine Abtreibung hinter dir hast. Kümmere dich doch nicht darum, ob du 50 oder 5 Sünden hast, große oder kleine, das ist doch völlig egal. Alles, was du zu tun hast, das ist sieh auf Jesus. Sieh ihn an. Und traue ihm zu, dass er es fertig bringt, dein Leben in Ordnung zu bringen. Traue Jesus zu, dass er dir vergeben kann. Ich sage dir, das ist niemand anders als der Teufel, der dir jetzt einreden will, das käme für dich alles nicht in Frage, weil du hier neu bist oder weil du zu jung oder zu alt bist. Ich will mal ein Wort zu den Alten unter uns sagen. Das wäre doch die Krönung deines Lebens. Wenn du jetzt, wo du kurz vor den Toren der Ewigkeit stehst, rein Tisch machen würdest, deine Sünden bekennst, dir von Jesus vergeben lässt und aufrecht durch das Tor des Todes in Gottes Reich gehen kannst. Ich will mir noch ein Wort zu den Jungen sagen, damit dass du nicht denkst, ja Pfarrer, ja, betrommle mal richtig die Alten, die müssen sowieso bald in die Kiste, wir haben ja noch viel Zeit. Na, wie viel Zeit habt ihr denn noch? 20 Jahre? Oder 2? Ich bin Jazz-Fan und lese die Jazz-Zeitschrift, die deutsche. Und da war mal ein Bericht drin, ein Interview mit einem berühmten Jazz-Pianisten, Michel Petrucciani. Und da hat die Reporterin ihn gefragt, was haben Sie denn alles noch im Leben vor? Und da hat der aufgezählt, wie viele CDs er noch machen will und welche Musikstile er ausprobieren will und mit welchen Weltmusikern er zusammenspielen will und lauter. Da hat die den unterbrochen und hat gesagt, Herr Petrucciani, wann wollen Sie denn das alles machen? Und da hat er wirklich gesagt, ich bin doch noch jung, ich habe doch noch Zeit. Als ich das Interview in der Zeitung gelesen habe, da war der Petrucciani schon ein paar Wochen unter der Erde. Der hatte gedacht, er hat Zeit. Aber er war nicht darauf vorbereitet, dass er auch ganz anders kommen könnte. Ist ja nicht bei allen Popmusikern so. Die Melanie Thornton, die ist mal in einem Leipziger Konzert von 40.000 Menschen bejubelt worden. Und dann hat sie in dem Interview, was sie hinterher nach dem Konzert gegeben hat, gesagt, wir wissen alle nicht, ob wir morgen noch erleben. Ich lebe jeden Tag so, als ob es mein letzter wäre. Und dann ist sie ins Flugzeug gestiegen. Und beim Anlanden auf dem Zürcher Flughafen ist das Flugzeug zerschellt. Und sie war tot. Ich lebe jeden Tag so, als ob es mein letzter sein könnte. Die war vorbereitet. Und deswegen frage ich dich jetzt, ob du auch vorbereitet bist. Genau du bist hier gefragt, egal wie alt oder wie jung du bist. Und wie verwundet du bist. Durch deine eigene Schuld oder durch die Schuld anderer. Das spielt alles keine Rolle. Ich rufe dich zu Jesus und ich berufe mich auf das, was er selber gesagt hat. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle. Auch die ohne Abitur. Egal, welche Menschen das sind. Große oder kleine. Schwarze oder weiße. Gebildete oder ungebildete. Es spielt keine Rolle. Alle. Das heißt, keiner ist ausgeschlossen. Auch du nicht. Und selbst wenn du behauptest, du könntest nicht glauben, dann behaupte ich, du könntest es ja wenigstens so machen, wie der Mann, von dem er in der Bibel berichtet ist, der zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich möchte glauben. Hilf mir. Hilf meinem Unglauben. Das reicht doch für den Anfang. Du brauchst doch nur wie der Zöllner zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist doch für den Anfang genug. Fürchte dich doch nicht, es mal mit Jesus zu versuchen. Auch wenn du das mit dem Kreuz und mit Gott noch nicht so richtig verstanden hast, und wenn du das alles ein bisschen verrückt findest. Jawohl, das Kreuz ist doch genauso verrückt wie die Metallschlange. Dass der Sohn Gottes, der Unschuldige, freiwillig für uns Sünder stirbt. Na, das ist doch das Verrückteste, was jemals auf dieser Erde stattgefunden hat. Kein Mensch kann das begreifen, kein Mensch kann das erklären, aber jeder Mensch kann daran glauben und kann durch das Kreuz gerettet werden. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit von der Schlange auf der Stange und von dem Gottessohn am Kreuz, die einzige Erklärung ist doch, dass Gott verrückt ist vor Liebe. Vor Liebe nach einer verlorenen Welt, die sich in Rebellion gegen ihn befindet. Denn so sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, so sehr hat er sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.
Lasst uns mit Gott reden, wir wollen beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Schritt gewagt hast für uns, dass du ihn getan hast. Und dass du als wahrer Mensch und wahrer Gott am Kreuz für uns gestorben bist, damit wir Frieden haben, damit wir frei werden können von all dem, was uns belastet und was wir als Rucksack mit uns herumschleppen. Und dass du uns heute Abend anbietest, ein neues Leben zu bekommen, das Alte abzulegen vor deinem Kreuz und in unserem Leben ganz neu durchzustarten. Und ich danke dir, dass du uns jetzt diese Chance gibst und heute und jetzt und hier, auch in dieser Halle. Und ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns lieb hast, dass du willst, dass unser Leben gelingt. Und ich bitte dich für alle, die heute Abend gemerkt haben, ja, ich bin gemeint und Gott will mich, dass sie nicht länger zögern, sondern dass sie Ja sagen zu dir. Segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.
In einer deutschen Großstadt, da stand eine riesenhafte Synagoge. Synagoge ist ein Gotteshaus der Juden. Und eines Tages, als die Deutschen verrückt spielten und die jüdischen Bürger auf die Straße gezerrt haben und die jüdischen Geschäfte eingedroschen haben und so, da wurde diese Synagoge angezündet. Und viele Synagogen in Deutschland brannten an dem gleichen Tag. Und alles, was da drin war, hier an Hölzern, Möbeln und an heiligen Gewändern und heiligen Schriften, also was brennbar war, verbrannte. Und jahrelang stand diese alte, ausgebrannte, schwarz verkohlte, hässliche Synagoge nutzlos mitten in dieser Großstadt. Und dann kam ein Tag, der ging los wie jeder andere. Kinder gingen in die Schule, Frauen in die Munitionsfabrik, die Pärchen gingen abends ins Kino und dann heulten die Sirenen. Und dann kamen die amerikanischen Bomber und haben die Stadt bombardiert und platt gemacht. Und die Stadt brannte. Und die Menschen rannten durch die Straßen und suchten nach einem Ort der Rettung, wo sie nicht erschlagen wurden von einfallenden Häuserwänden und dann durch den Staub schlucken mussten. Also die suchten nach einem Ort der Rettung und sie fanden ihn nicht. Bis auf die paar, die in die alte, ausgebrannte Synagoge reingerannt sind. Denn als der Feuersturm kam, da sprang der sozusagen über die Synagoge weg. Dort hatte es ja schon mal gebrannt. Da gab es ja nichts mehr zu brennen. Und so wurden die, die da reingerannt waren, gerettet. Und so ein Ort der Rettung, das ist der Hügel von Golgatha, auf dem die drei Kreuze gestanden haben, wo Jesus in der Mitte hing. Dort hat Gott mal unbarmherzig auf die Sünde zugeschlagen. Und unbarmherzig wirkt das bis heute. Aber unbegreiflicherweise und barmherzigerweise hat er nicht die geschlagen, die die Sünde getan haben, nämlich uns Menschen, sondern seinen Sohn, Jesus. Der hat sozusagen wie ein Blitzableiter die Strafe, die uns treffen müsste, die hat er auf sich gezogen. Und seitdem kann jeder, der sich unter diesen Blitzableiter stellt, also der sich sein Leben unter die Herrschaft von Jesus stellt, seitdem kann der, der sich darunter stellt, wissen, mich trifft der Zorn Gottes nicht mehr. Ich bin erlöst. Ich bin gerettet. Und wenn du das auch sagen möchtest, dann will ich dir jetzt sagen, wie du das machen kannst. Wie du überhaupt Kontakt kriegst mit Jesus. Du musst nicht extra bis nach Jerusalem fahren. Da sind sowieso die Kreuze längst umgeflogen. Aber wir haben ja hier ein Kreuz aufgestellt, als ein Zeichen dafür, dass wir Christen glauben, Jesus ist jetzt hier. Und wenn du mit ihm Kontakt haben willst, dann musst du es ihm sagen. Das ist schon alles. Du musst es ihm sagen. Das kann keiner für dich machen. Das kannst nur du selber machen. Aber heute ist Gelegenheit dazu. Und das kannst du sogar machen, wenn du sitzen bleibst, auf deinem Platz. Du kannst in deinem Herzen mit Jesus reden und sagen, Jesus, heute habe ich es verstanden. Und ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin. Bitte rette mich. Na, so etwa kannst du doch beten und das merken deine Nachbarn nicht und das brauchen die nicht zu merken. Aber Jesus merkt's. Du kannst doch außerhalb dieser Halle mit Jesus sprechen, auf dem Heimweg oder zu Hause. Ich sage dir nur, wenn du ohne Zeugen Jesus dein Leben gibst, dann bleib damit nicht allein, sondern sag das anderen Christen, schließ dich anderen Christen an. So ein Solo-Christentum ganz alleine durch die Welt kommt, das wird nichts. Deshalb hat ja Jesus eine Gemeinde gegründet. Dann sag's anderen und schließ dich an. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich alles überhaupt noch nie gehört. Das ist mir alles völlig unklar. Ich habe jetzt noch eine Menge Fragen. Na gut, die Mitarbeiter haben doch Zeit. Wir haben Zeit für dich, dann reden wir eben noch zusammen heute Abend. Wir sind bereit, deine Fragen zu beantworten. Und sind auch bereit, wenn du das möchtest, dir zu helfen und mit dir zusammen zu beten. Wenn du noch nie gebetet hast und nicht weißt, wie du das aussprechen sollst. Und als vierte Möglichkeit, da bieten wir dir an, dass du jetzt hier nach vorne kommst, wenn die anfangen mit dem Lied. Während des Liedes kannst du vorkommen. Zu dem Kreuz. Und dort werde ich auf dich warten. Nur aus dem einen Grunde, weil ich dir helfen will. Wenn du da vorne stehst, werde ich dir ein Gebet vorsprechen. Das ist das Gebet, was in den Liedheften hinten abgedruckt ist. Und da reden wir sozusagen den auferstandenen gegenwärtigen Christus an. Und das ist der entscheidende Schritt. Das ist der entscheidende Punkt. In der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Naja, und dann kommt gleich noch der nächste Schritt, dass Mitarbeiter zu dir sich stellen, mit dir dann reden wollen, dich weiter begleiten wollen, damit aus dem Anfang ein Weg wird. Es gibt für alle deine Probleme, wo sie auch sein mögen, es gibt eine Lösungsstelle, eine Rettungsstelle. Das ist das Kreuz. Ihr drei, ihr habt euch entschieden. Und wir machen jetzt das, was ich angekündigt habe, dass wir zu Jesus, dem Auferstandenen, beten. Ich spreche euch ein Gebet vor und bitte euch, wenn es das Gebet eures Herzens ist, dass ihr mir das laut nachsprecht, Satz für Satz. Sind wir soweit? Gut, dann lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Und jetzt will ich euch noch ein Wort aus der Bibel vorlesen zur Bestätigung. Aus dem Korintherbrief, das heißt, es kann ja gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Macht. Und darum beschloss Gott durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Unsinn erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Und ihr habt die Botschaft angenommen. Und deswegen kann ich euch vor diesen vielen irdischen Zeugen und den himmlischen Zeugen, die Zukunft, kann ich euch im Namen Gottes sagen, ihr seid gerettet. Gott mit euch.